Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass ihr wieder da seid. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen wieder Gottesdienst haben dürfen, miteinander, dass du mitten unter uns bist und wir wollen alles in deine Hand legen, Herr. Sei du bei uns gegenwärtig, wirk du durch deinen Heiligen Geist, nicht nur zu unseren Ohren, sondern auch zu unseren Herzen. Ja, wir sind einfach dankbar, dass wir hier in deinem Haus sein dürfen, dass wir miteinander Gottesdienst halten dürfen. Wir können miteinander singen, wir können miteinander beten, wir dürfen hören auf das Wort und wir haben Gemeinschaft miteinander. Sei du bei denen, die heute Morgen nicht da sind, aus welchen Gründen auch immer, Herr. Du weißt, du kennst sie alle, Herr, dass auch sie heute Morgen auferbaut werden durch dich, durch deinen Namen, durch deine Herrlichkeit. Amen. Amen. Ja, es ist ganz eigenartig. Wir nehmen ja gerade in den Bibelstunden, haben wir mit dem Thema der Heilige Geist angefangen. Und wir wissen ja, wie der Mülheimer Verband entstanden ist, ne? Durch Jonathan Paul, die nach Schweden fuhren, dort mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und dann zurückkamen. Und das Ergebnis war die Berliner Erklärung, wo man dann gesagt hat, die haben einen Geist von unten. Das ist unsere Gemeinde, so sind wir entstanden. 1996 hat man das mehr oder weniger zurückgenommen, aber es ist immer noch so. Aber es ist ganz interessant, wir machen ja in der Bibelstunde immer das, was die Geschwister, die kommen, die da sind, die es mögen. Und sie haben das gesagt, sie möchten mit dem Heiligen Geist mal auch etwas erfahren. Ich habe das alles intensiv vorbereitet und das läuft gerade auch mit unserem Termin zusammen am 12. Oktober, wo wir hier dann ein Seminar haben über Prophetie. Ich war die ganze Woche mit dem Thema beschäftigt, im Gebet für den Herrn. Ich lese ein Vers aus 1. Korinther 12, und zwar den Vers 1. Über die Geisteswirkung aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Pfingsten. Wir haben zwar heute nicht Pfingsten, aber doch die meisten Menschen wissen doch gar nicht draußen, warum sie dieses Fest überhaupt feiern. Der Heilige Geist fiel auf die Jünger Jesu. Es war wie ein Sturmwind und feurige zerteilte Flammen zeigten sich auf den Köpfen der Jünger. Die Menschen, viele Juden aus aller Welt, die aufgrund dieses Ereignisses zusammenströmten, waren sehr erstaunt. Denn plötzlich verstanden alle den Lobpreis der Jünger in ihrer jeweiligen Sprache. Wie konnte das sein? Denn das waren doch nur ungebildete, einfache Fischer. Gott hatte ein großes Wunder getan. Genau genommen wurde eine Verheißung wahrgemacht aus Joel 3 und hatte, nachdem Jesus nach der Auferstehung wieder zurück zum Vater in den Himmel gegangen ist, auch uns als seinen Nachfolgern anstelle von Jesus einen anderen Beistand, den Tröster, gesandt, den Heiligen Geist. Dieser ist kein nebulöses Etwas und auch nicht einfach nur die Kraft Gottes, sondern er selbst ist die dritte Person des dreieinigen Gottes. Das heißt, der Heilige Geist hat nicht nur alle Eigenschaften, die eine Person ausmachen, weil er selbst Gott ist. Das größte Werk, das der Heilige Geist an Menschen vollbringt, ist das Geschenk der Wiedergeburt. Aus Gnade schenkt er uns den Glauben an Jesus und pflanzt uns eine neue göttliche Gesinnung ein und macht uns zu neuen Menschen, die nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, sondern Gottes Geboten folgen. Jeder Gläubige wird bei dieser innerlichen Neuschöpfung mit dem Heiligen Geist erfüllt, heißt es in 1. Korinther 12, Vers 13, und soll sich dann aber auch immer wieder nach neuen Erfüllungen ausstrecken. Amen. Ich habe euch ja immer wieder gesagt, ich bete für das, was ich tue, grundsätzlich und immer und für alles. Und ganz besonders auch natürlich für die Predigt. Manchmal sitze ich einige Stunden auf meinem Stuhl im Büro und höre, was der Herr mit mir will und was er mit uns will vor allen Dingen. Dieses Mal ging das eine ganze Woche hin und her. Wir sind mit dem beschäftigt, was wir in der Bibelstunde machen. Wir sind mit dem beschäftigt, was auf uns zukommt in 2 Wochen. Und dann war es mir klar, alles, was in der Bibel steht, hat ja eine Bedeutung. Es gibt nicht ein einziges Wort, das für uns keine Bedeutung in der Bibel hat. Manche Themen lässt man lieber gerne aus, heutzutage. Aber wenn man mit so Dingen umgeht, mit Fragen nach dem Geist, nach dem Heiligen Geist, dann ist auch ein bisschen Nüchternheit gefragt. Nächste Woche Dienstag habe ich, wie ich schon gesagt habe, goldene Hochzeit mit Jesus. Da bin ich 50 Jahre wiedergeboren. Und ich habe in der Zeit viel erlebt. Ich komme aus einer Pfingstgemeinde, die sich über die Jahrzehnte gewaltig verändert hat. Ich habe vieles erlebt. Da ist viel schiefgelaufen. Und vieles ist falsch verstanden worden. Schon damals, als die Brüder mit Jonathan Paul in Schweden waren, auf einer Konferenz und mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und nach Hause kamen und erstmal auch lernen mussten, überhaupt damit umzugehen. Was dann dazu führte, dass 56 leitende Brüder vom Gnadauer Verband schließlich die Gnadauer Geschichte da miteinander unterschrieben haben. Wir müssen verstehen, was uns Gottes Wort sagt. Wir müssen nicht immer unbedingt das verstehen, was in den Gemeinden passiert. Aber wir müssen immer verstehen, was uns Gottes Wort sagt. Und ich möchte zu Anfang einen Text lesen aus dem 1. Korinther Kapitel 14, die Verse 1 bis 3 und dann noch die Verse 20 bis 25. Und da steht, strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, aber am meisten darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihm im Geist, redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Liebe Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es um die Bosheit geht, im Verstehen aber seid erwachsen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will in anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle in Zungen redeten, es kämen aber Unkundige und Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, seid ihr von Sinn? Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, der würde vor allem von allem überführt und von allen gerichtet, was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Soweit der Text. Ist der Heilige Geist heute Morgen unter uns? Also dieser Text ist ja für viele Christen ein gefundenes Fressen. Denn mit Zungenrede haben wir nichts zu tun. Gibt es nicht und deshalb auch kein Problem, sagen viele. Viele im Leib Christi. Das ist so unbekannt, dass die meisten es nicht kennen oder noch nie davon gehört haben. Zungenrede ist eine Sprache, die aus kurzen Lauten besteht und in einer bestimmten religiösen Stimmung entstehen kann. Für den Außenstehenden sind die Laute unverständlich. Wer sich damit auskennt, kann bestimmte Laute wiedererkennen. In Korinth wurde diese Zungenrede praktiziert und sie galt vielen als besonderes Zeichen des Glaubens und sie konnten sich in ihren Gottesdiensten aufrichtig daran erfreuen. Heute finden wir die Zungenrede überwiegend in Pfingstkirchen oder charismatischen Gruppen. Ich habe es einige Male erlebt, aber viele wollen es auch gar nicht. Paulus konnte es. Er wertet es auch nicht ab, sondern er macht an dieser Begabung deutlich, worauf es in der Gemeinde mit allen unseren Gaben ankommt. Als Gegenbeispiel benutzt Paulus die prophetische Rede. Prophetie ist dann schon bekannter von den Propheten des Alten Testaments. In der Prophetie geht es in erster Linie nicht um irgendwelche Vorhersagen, sondern im Auftrag Gottes wird auf Mängel in unserem christlichen Leben hingewiesen und soll Menschen dazu bewegen, sich Gott neu zuzuwenden und sich von ihm verändern zu lassen. Wenn wir uns die Geschichten im Alten Testament anschauen, Wann sind die Propheten aufgetreten? Meistens doch dann, wenn das Wort Gottes sich gegen, wenn das Volk sich gegen den Gott aufgelehnt hat und eigene Dinge gemacht hat. Ja, mal haben sie ein goldenes Kalb gebaut, mal haben sie andere Dinge gemacht. Und das hat nicht aufgehört, wie wir inzwischen wissen. Das gibt es sogar bis in die heutigen Tage, selbst in Israel. Es ist uns ist oft nicht so angenehm, wenn der Leib Christi durch den Heiligen Geist aufgefordert wird oder auf einmal miterleben muss, dass er auf Mängel in seinem christlichen Leben hingewiesen wird. Und es soll dazu bewegen, sich Gott zuzuwenden, ganz neu, und sich von ihm verändern zu lassen. Ich war in Mühlhus im Elsass in unserer Gemeinde, die wir damals aufgebaut haben. Und da gab es einen jungen Pastor, der Sohn vom Seniorpastor. Der war verheiratet mit einer Frau, die als Kind auf der Geburtsstation von einer Hexin vertauscht worden ist. Das heißt, sie ist in einer falschen Familie aufgewachsen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe das Zeugnis auf CD. Wenn das interessiert, dem kann ich das nochmal zur Verfügung stellen. Als die Kinder 14 Jahre alt waren, wurde das bekannt und dann wurde richterlich angeordnet, dass die Kinder zurückgetauscht wurden mit 14 Jahren. Und die Frau war total kaputt. Und der junge Pastor hat diese junge Frau geheiratet und hat gesagt, der Herr wird schon richten. Und Pustekuchen. Das ging ziemlich stark daneben. Und irgendwann hat er regelrecht seine Frau gehasst. Er wollte nicht mehr nach Hause gehen, hat alles Mögliche sich ausgedacht, dass er bloß nicht nach Hause gehen musste. Und dann eines Tages war mal wieder Gottesdienst. Er hatte die Einleitung und plötzlich steht einer auf in der Gemeinde und hat eine Prophetie. Und sagt vor der Gemeinde, da saßen 1500 Leute inzwischen in der Gemeinde, hier ist einer unter uns, der hasst seine Frau. Einer, der zu Gast da reinkam, der die Situation gar nicht kannte, der hasst seine Frau und der will nicht mehr nach Hause gehen. Und ich sage diesen heute, du sollst heute Buße tun, hier vor der Gemeinde. Da könnt ihr euch ja vorstellen, der steht oben auf dem Podium, wie es dem gegangen ist. Es kann sehr unangenehm werden, wenn man sich auf den Geist Gottes verlässt. Aber er hat es getan. Nach der Predigt hat er wirklich auf Buße getan und die Ehe ist total in Ordnung gekommen. Und ich habe das Zeugnis von ihm und von seiner Frau, die gemeinsam Zeugnis geben darüber. Und heute und seit vielen Jahren sind sie eine glückliche Ehe. Haben, glaube ich, 5 Kinder. Und es funktioniert. Prophetische Rede, da zieht manch einer den Kopf ein und sagt, lass mich bloß in Ruhe. Ich habe damit schon genug erfahren. Das ist oft nicht so angenehm. Aber zum Beispiel in der Predigt, im Gottesdienst soll ja dazu dienen, Paulus erzählt in diesem Kapitel noch viel mehr Gaben auf, aber an diesen beiden macht er uns deutlich, worauf es überhaupt ankommt. Wenn wir mit unseren Gaben und Fähigkeiten etwas in der Gemeinde tun, zum Beispiel reden, musizieren, unterrichten, basteln, dekorativ gestalten, in Gremien arbeiten, handwerklich tätig sein und anderes. Und deshalb hat dieser Text uns eine ganze Menge zu sagen von heute Morgen. Paulus setzt uns nämlich gibt uns zwei Maßstäbe an die Hand, die uns bei der Frage leiten sollen, wie wir mit unseren Gaben umgehen sollen. Und er nennt uns zwei Punkte. Und die heißen erstens Liebe und zweitens Erbauung. Paulus gibt uns zwei Maßstäbe an die Hand, die uns bei der Frage leiten sollen, wie wir mit unseren Gaben umgehen sollen. Was Paulus hier in Bezug auf den Umgang mit unseren Gaben innerhalb der Gemeinde sagt, das gilt genauso, als wenn wir als Christen mit unseren Gaben außerhalb der Gemeinde etwas tun. Ich habe einen Bruder zu uns in die Gemeinde eingeladen, der uns aus dem Wort Gottes schriftgemäß Klarheit über das Thema Prophetie gibt. Es gibt viele Menschen, die über Prophetie reden, die eigentlich gar nicht richtig verstanden haben vom Wort Gottes, was das eigentlich ist. Wie wollen wir unseren Bruder empfangen? Hast du Vorurteile, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast? Zweifelst du, ob es diese Gabe heute überhaupt noch gibt? Gottes Wort sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Wie wollen wir unseren Bruder empfangen? Etwa so wie in der Politik, wo vor den Wahlen bereits verkündet wird, womit man nichts zu tun haben will. Wir erleben das ja gerade wieder. Das sei ferne, sage ich mit Paulus. Dieser Paulus gibt uns zwei Dinge an die Hand, die übrigens nicht nur für die Prophetie gilt, sondern allgemein gut in der Arche sein soll. Er spricht von Liebe und von Erbauung. Das müssen wir klären. Was bedeutet das? Liebe. Darum geht es ja nicht darum, ob wir uns von vornherein sympathisch finden. Manchmal kommen welche in die Gemeinde, die kennt man gar nicht. Wie soll man sie schon sympathisch finden, wenn man sie gar nicht kennt? Was gemeint ist, sagt der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard. Er sagt, was heißt es, den anderen zu lieben? Einen anderen zu lieben heißt, ihm zur Gottesliebe zu verhelfen. Und geliebt werden heißt, dass einem dazu geholfen wird. Lieben heißt eben nicht nur besonders nett zu sein, einem Menschen beizustehen oder gute Worte zu sagen. Das kann es natürlich und soll es auch bedeuten, aber Liebe ist mehr. Um es in einem Vergleich zu sagen, ich kann Menschen, wenn sie Durst haben, zu trinken geben. Aber noch besser ist es, wenn ich ihnen den Weg zur Quelle zeige. So geht es in der christlichen Liebe vor allen Dingen darum, Menschen zu Gott zu führen, wo sie selbst aus der unerschöpflichen Quelle schöpfen können. Diese göttliche Quelle ist Jesus. Und bei ihm bekommen wir das, was wir für unser Leben hier und für die Ewigkeit gebrauchen. Wenn wir mit unseren Gaben etwas tun in der Gemeinde oder an anderer Stelle, dann tun wir es nicht, damit wir selbst gut ankommen, bei den Menschen gut angesehen werden oder weil es uns gerade gefällt und wir Spaß haben wollen oder weil wir nur an uns selbst denken und uns verwirklichen wollen oder unsere eigene Befähigung im Glauben zur Schau stellen wollen. Sondern wir tun es aus der Motivation und mit dem Ziel, durch das, was wir tun, Menschen den Weg zur Quelle des Lebens, zu Gott selbst finden lassen. Das ist meine persönliche Aufgabe in unserer Gemeinde und ich lade euch ein, euch alle anzuschließen. Deshalb lade ich Gäste ein, die uns sowohl in der Lehre und in der Praxis vorbildhaft dienen. Mit dieser selbstkritischen Frage muss sich jeder Pastor und Mitarbeiter und auch jeder Christ immer wieder prüfen, wenn er mit seinen Gaben etwas tut. Ich will hier nur ein paar Beispiele nennen. Wenn ein Pastor im Gottesdienst predigt, jemand im Chor singt oder einen anderen Dienst versetzt, dann muss er sich fragen, ob er es nur tut, um gut anzukommen und anschließend Lob und Dank zu erhalten, oder tut er es aus der Motivation der Liebe Christi. Wird das Leben in der Gemeinde von der Frage bestimmt, was denen gefällt, die schon dabei sind? Oder wird es von der Frage geleitet, wie Menschen am besten zur lebendigen Quelle, Jesus Christus, geführt werden können? Wenn wir an irgendeiner Stelle irgendetwas mit unseren Begabungen tun, wollen wir uns dann nur hervorheben und besser dastehen als andere, die diese Begabung nicht haben? Oder wollen wir andere zur Quelle der Liebe Christi bringen? Die Frage ist, liebe ich die Menschen so, dass ich sie zur Quelle führen kann und will, ohne an mich zu denken? Strebt nach dieser Liebe, sagt Paulus. Die Gemeinde soll erbaut werden. Dahinter steckt das Bild vom Hausbau. Wenn man ein Haus baut, gibt es einen Plan. Nach diesem Plan bauen dann die einzelnen Handwerker das ganze Haus und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Nun stellt euch vor, jeder Handwerker würde nach seinen eigenen Vorstellungen bauen. Der Maurer hat gerade Lust, die Mauern schräg zu mauern. Der Zimmermann hat den Dachstuhl schon fertig und will ihn draufsetzen, aber der passt nicht. Der Heizungsbauer hat gerade seine künstlerische Phase und will sich in dem Werk endlich mal selbst verwirklichen und baut aus den Heizungskörpern ein modernes Kunstwerk. Die Handwerker bekommen untereinander Streit. Die Elektriker und Heizungsbauer beschweren sich, dass man immer nur die Arbeiten der Maurer und Maler zu Gesicht bekommt. Sie wären jetzt auch mal dran und darum hängen sie die Elektroleitung kunstvoll kreuz und quer an die Wände und der Heizungsbauer vergoldet die Rohre und verlegt sie an der Außenmauer. Könnt ihr euch so ein Haus vorstellen? Man kann darüber lachen, aber wenn es so zugehen würde, dann würden zumindest der Hausherr und der Architekt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Nun geht es ja hier nicht um einen Hausbau, sondern um die Gemeinde, deren Hausherr und Architekt Jesus Christus ist. Und es geht um unsere Gaben, mit denen wir hier etwas tun, alleine oder in Gruppen. Was für ein Durcheinander, wenn jeder das tut, was ihm gerade gefällt. Wenn jeder nach seinen eigenen Vorstellungen arbeitet oder wenn es nur darum geht, dass jeder mal im Vordergrund steht, in die Medien kommt oder sonst besondere Beachtung findet. Ich bin öfter gefragt worden, warum warst du eigentlich noch nicht im Fernsehen, bei Bibel TV? Das wäre doch mal höchste Zeit. Dann habe ich gesagt, das ist nicht meine Intention. Was soll ich im Fernsehen zum Gespräch? Meine Aufgabe liegt ganz woanders. Nein, alles soll dazu beitragen und aufeinander abgestimmt sein, dass das Haus Jesu gebaut wird. Nach seinem Plan und seinen Vorstellungen. Und das passiert nur, wenn alles, wie die Handwerksmeister, das Haus so bauen, dass es nicht gleich wieder umfällt. Ich gucke mir sonntags morgens immer gerne zur Zeit an, zu Hause im Glück. Da werden Häuser renoviert und gemacht. Es kommt jetzt immer auf RTL 2, samstags morgens um 10 Uhr. Um 10 Uhr bis um 2 Uhr zwei Folgen. Und ich passe mal genau auf, könnte ja sein, dass bei uns im Haus auch mal was gemacht werden muss. Weil die erklären ja jeden Handgriff, den sie machen. Und wir gucken uns das Ergebnis an. Und wenn ich das übertrage in die Gemeinde Jesu, dann soll das in unserer Gemeinde so aussehen wie die Häuser, wenn sie nach 8 Tagen fertig sind. Paulus sagt uns, es geht um die Liebe und es geht ganz besonders auch um unsere eigene Haltung. Das sind zwei Maßstäbe, nach denen wir uns richten sollen, wenn wir in der Gemeinde oder auch an anderer Stelle etwas mit unseren Gaben tun. Und diese Maßstäbe sind ja auch gut und sinnvoll. Stellt euch vor, unsere Gemeinde würde sich das noch mehr zu Herzen nehmen. Alle würden noch mehr ihre Gaben mit dieser Zielsetzung einbringen. Sie würden noch mehr das Haus der Gemeinde so bauen, dass jeder mit seinen Gaben den anderen unterstützt und umkehrt und eben nach dem Plan Gottes lebt und nicht nach dem, was die Menschen manchmal daraus machen. Den Plan Gottes haben wir, wenn wir aufeinander hören und die Berufungen, die unser Herr jedem Einzelnen gegeben hat, nicht verachten. Natürlich haben wir die Freiheit, das Gehörte am Wort Gottes zu prüfen. Das sollen wir ja sogar. Jeder vom Geist Gottes geleitete Diener am Wort wird das bestätigen. Wir haben natürlich auch unsere Gaben und Fähigkeiten. Wie viel schöner und reicher kann eine Gemeinde noch werden, wenn sie darin noch mehr wächst, dass alle alles aus Liebe tun, um die Gemeinde Jesu aufzubauen. Wir haben viele Gaben und Fähigkeiten. Menschliche Gaben, materielle Werte, wir haben Zeit, wir haben Beziehungen, wir haben Gesundheit, wir haben vor allen Dingen den Glauben an Jesus Christus und vieles weitere. Und wozu gebrauchen wir das alles? Jesus zeigt uns einen weiteren Abschnitt, was wir damit tun sollen, damit unser Tun für die Ewigkeit Bedeutung hat und unser Leben den richtigen Sinn bekommt. Ich lese uns aus dem Matthäusevangelium in Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Und da heißt es, denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging, er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Tüchtigkeit und ging des Landes, außer Landes. Sogleich ging er hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber den einen empfangen hatte, der ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe 5 Zentner dazu gewonnen. Da sprach der Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen, gehe hin zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe 2 Zentner dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und getreuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, gehe hin zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht gestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Zentner in der Erde, siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen können, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm den, der 10 Zentner hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird es sein, heulen und Zähneklappern. Das ist ein heftiger Text. Und im ganzen Kapitel geht es um die Wiederkunft Jesu und das Gericht Gottes. In den Versen 1 bis 13 mahnt Jesus uns, wachsam zu sein, denn wir wissen nicht, wann das sein wird. Und in unserem Abschnitt zeigt Jesus uns, dass wir als Christen eine besondere Verantwortung haben. Im Gericht Gottes am Ende der Zeit oder nach dem Sterben, dann schaut Jesus, was wir aus dem gemacht haben, was wir an Gaben und Fähigkeiten von ihm bekommen haben. Und neben den Gaben und Fähigkeiten, die alle Menschen haben, hat Gott uns Christen etwas Besonderes anvertraut. Die Botschaft Jesu, sein Reich. Schauen wir zurück auf Jesus. Jesus ist in die Welt gekommen, um Menschen in sein Reich zu rufen, in seinen Herrschaftsbereich. Tut Buße, ändert die Richtung eures Lebens, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, sagt Jesus zu Beginn seiner Tätigkeit in Matthäus 4. Damit die Menschen aus dem anderen Herrschaftsbereich gerettet werden. Für die Bibel gibt es den Herrschaftsbereich der Welt, des Teufels, der in Trennung von Gott lebt und ewig verloren ist. Und es gibt den Herrschaftsbereich Jesu, in dem wir Gottes Gegenwart erfahren und ewiges Leben erhalten. Wir gelangen aber nur dann dorthin, wenn wir das Wort Gottes in allen Stücken als absolute Wahrheit anerkennen und auch annehmen. Nun ist aber die Erkenntnis Stückwerk. Wir alle haben Erkenntnis, aber nicht alle dieselben. Das ist auch ein Grund, warum es manchmal Streit gibt, den es nicht geben soll. Das Gebot unseres Herrn ist, dass wir zusammenkommen und die Stücke der Erkenntnis zusammenlegen. Unser Herr und Heiland gibt die Stücke der Erkenntnis, wem er will. Gerade in Fragen der Prophetie brauchen wir Klarheit, wir brauchen das Licht der wachsenden Erkenntnis im Vertrauen und in der Liebe zueinander. Stellt euch einen Lichtkegel vor, der von oben in die Dunkelheit hineinstrahlt. So scheint mit Jesus das Licht Gottes aus der Ewigkeit in die Welt hinein. In dieses Licht sollen wir und andere Menschen hineinkommen. Deshalb ist Jesus gekommen. Pastor Christoph Blumhardt sagte dazu: Es handelt sich darum, dass die Leute errettet werden, losgehauen, herausgerissen aus falschen Herrschaften. Und nun sagt Jesus zu uns, nachdem ich das Reich Gottes auf die Erde gebracht habe, gehe ich wieder zu meinem himmlischen Vater und ihr habt die Aufgabe, den Auftrag, das Reich Gottes auszubreiten. Menschen in den Lichtkegel der Ewigkeit hineinzuholen, von dem einen Herrschaftsbereich in den anderen zu bringen, damit sie gerettet werden. Wir haben letzte Woche gesehen, dass das funktioniert. 15 Täuflinge in einer freien Gemeinde, das hat es lange nicht gegeben. Ich war letzten Mittwoch beim Allianz-Pastorentreffen und da erzählt ja jeder von seiner Gemeinde, wie es ihnen so geht. Und da sagt doch tatsächlich der von der FEG, wir hatten neulich eine Taufe mit 18 Leuten. Da habe ich gedacht, Donnerwetter. Ich habe gedacht, wir sind hier im Moment Spitzenreiter. 18 Täuflinge in der FEG. Und da können wir eigentlich nur Halleluja sagen. Danke. Danke für jeden. Ich habe das auch in der Predigt gesagt, in der Taufpredigt. Wenn einer Buße tut, ist im Himmel Feiertag. Und wir feiern mit. Damit das geschieht, dafür gibt uns Gott Gaben. Dafür sollen wir alles einsetzen. Alle Gaben und Fähigkeiten, reden und tun, damit Gott zu den Menschen kommen kann. Der Fehler ist, wenn man anfängt, die Gaben zu überhöhen. Was leider in der Pfingstbewegung und in der charismatischen Bewegung oft zu erleben war, in der Vergangenheit und vielleicht auch noch ist. Gott sollen wir über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Das ist der göttliche Sinn unseres Lebens hier auf der Erde. Nicht der menschliche Erfolg, Wohlbefinden oder etwas anderes geben unserem Leben den wahren Sinn, sondern treu für Gottes Sache zu leben und zu arbeiten. Davon reden auch viele andere Bibelstellen. Und nun los, sagt Jesus, während meiner Abwesenheit auf der Erde vertraue ich es euch an. An unserer Gleichnisgeschichte haben zwei ihren Auftrag erfüllt und sie werden von Jesus reich belohnt. Jesus belohnt in der Ewigkeit die, die hier treu für ihn arbeiten und leben. Wo fängt denn das Arbeiten an für den Herrn? Ich sage es immer wieder, nicht jeder kann gehen und evangelisieren, auf der Straße predigen. Wir haben sie, auch in unserer Gemeinde, aber das kann nicht jeder. Aber eins kann jeder, beten. Der Gebetsdienst ist der wichtigste überhaupt, den wir in der Gemeinde haben. Und auch das schenkt uns Gott. Ja, was sollen wir beten? Dazu braucht es auch vielleicht ein bisschen Stille, um Klarheit zu werden, damit der Geist Gottes zu unseren Herzen reden kann, damit wir wissen, was wir beten sollen. Der eine hier, der tut nichts. Er ist Christ, aber seinen Schatz des Glaubens versteckt er und alle seine Gaben und Fähigkeiten gebraucht er nicht. Warum macht er das? Vielleicht denkt er, das ist nicht so wichtig, dass Menschen von Jesus hören und gerettet werden. Aber dann wäre Jesus ja umsonst in die Welt gekommen. Er meint es besser zu wissen als Jesus und hört nicht auf sein Wort. Es gibt einen viel tieferen Grund, warum wir Menschen den Auftrag nicht wahrnehmen. Das ist das Misstrauen gegen Jesus, den viele haben. Frag mal Reinhard und die anderen, die auf der Straße draußen sind, wie oft er als Antwort kriegt, lass mich mit diesem Jesus in Ruhe. Das ist einfach so. Es ist das Misstrauen von der Menschen gegen Jesus, ob Jesus mich wirklich liebt, ob er sich wirklich ganz um mich kümmert. Ist es nicht besser, sich nicht ganz auf ihn einzulassen? Er könnte mich ja im Stich lassen. Hier im Leben und im Gericht. Wir hatten damals, als ich noch Student war, in Göppingen eine Teestube. Und da kam ein junger Mann rein, der war nicht so sehr am Wort Gottes interessiert, aber er war sehr interessiert an den Mädchen, die da waren. Und er kam regelmäßig Und irgendwann stand er plötzlich in der Küche mit drei Mädchen und half beim Geschirrspülen. Dann ging ich zu ihm hin und habe ihm das Handtuch weggenommen und habe gesagt, du, bei uns muss keiner arbeiten. Aber du warst jetzt schon so oft hier, möchtest du nicht auch dein Leben Jesus anvertrauen? Du hast so viel gehört. Und da gibt er mir zur Antwort, nein, ich kann nicht. Ich sage, warum kannst du nicht? Ja, ich könnte davon enttäuscht sein. Und das will ich nicht. Dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, du redest mit mir so, als wenn ich zu dir sage, ich schenke dir morgen ein Auto. Und du sagst zu mir, ich kann das Geschenk nicht annehmen, weil ich muss ja damit rechnen, dass vielleicht irgendwann der Auspuff abfällt. So ungefähr ist deine Rede. Er ging dann nach Hause. Ich habe dann irgendwann die Teestube jemand anderen übergeben, weil ich mich auf meine Abschlussprüfung vorbereiten musste. Und komme dann irgendwann wieder in die Gemeinde und was sehe ich? Dieser junge Mann steht im Chor und singt. Es ist manchmal so, dass wir uns Gedanken darüber machen, was soll ich dem anderen bloß sagen und wie schnell kann ich mich blamieren? Es reicht einmal ein Satz. Wir waren draußen vor der Teestube in der Stadt und einmal zogen wir einen Alkoholiker am Bahnhof unter einem Strauch raus, der volltrunken war, und haben den mitgeschleppt. Und der hat sich ziemlich merkwürdig benommen. Also grenzwertig, sodass ich schon drauf und dran war, ihn wieder vor die Tür zu setzen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, junger Mann, er war ungefähr 30 Jahre älter wie ich, junger Mann, wenn Sie so weitermachen, wie ich das hier heute mit Ihnen erlebe, dann werden Sie auf dem direkten Weg in die Hölle gehen. Da ist er aufgesprungen, der hatte nur ein Bein und zwei Krücken, drehte sich mit den Krücken ein paar Mal im Kreis und verschwand. Ich habe ihn wochenlang, vielleicht ein paar Monate lang nicht gesehen und irgendwann gehe ich zur Heilsarmee, um irgendwas mit dem Kapitän in Göppingen zu besprechen und sehe den da sitzen, in so einer Gesprächsecke mit zwei, drei anderen. Und dann habe ich ihn angesprochen, habe ich gesagt, na junger Mann, wie geht's Ihnen? Und er sagt, kennen wir uns? Ich sage, ja, Sie waren bei uns in der Teestube zu Gast. Ja, wie habe ich mich denn benommen? Da habe ich gesagt, das war grenzwürdig. Und dann sagt er, was haben Sie mit mir gemacht? Ich sage, wieso? Ja, Sie müssen irgendwas mit mir gemacht haben. Ich weiß nicht, warum. Und ich sage, ja, was hat er mit Ihnen gemacht? Er sagt, seitdem ich bei Ihnen in der Teestube war und da rausgelaufen bin, vertrage ich keinen Alkohol mehr. Wenn ich Bier rieche, wird es mir übel. Und der ist auf einmal seit Monaten trocken. Ich habe ihm einen Satz gesagt, wenn Sie so weitermachen, gehen Sie auf dem direkten Weg in die Hölle. Das ist Evangelisation übrigens. Man muss nicht draußen jedem Menschen eine Stunde lang eine Predigt halten, sondern man muss auf den Geist Gottes hören und einmal den richtigen Satz sagen. Dann habe ich gesagt, ja, unter diesen Umständen sind Sie ja herzlich willkommen, kommen Sie gerne wieder in die Teestube. Er kam mit in die Gemeinde und er hat sich bekehrt. Ja, so geht es manchmal. Aber bei vielen Menschen herrscht Gott noch nicht. Andere Sachen herrschen. Und der liebe Gott ist der Zusatz, andere Sachen herrschen. Und der liebe Gott muss seinen Segen dazu geben. Aber Gott muss herrschen und andere Sachen müssen hinzukommen. So, das erlebe ich manchmal auch im Seelsorgegespräch, dass jemand kommt und sagt, so und so sind die Dinge. Und jetzt will ich mit dir beten, dass Gott seinen Segen dazu gibt. Wenn wir Jesus von ganzem Herzen vertrauen, dass sein Wort richtig und wahr ist, dass er sich um uns kümmert, hier im Leben und im Gericht, dann können wir ihm und unser ganzes Leben zur Verfügung stellen für seine Sache. Das mangelnde Vertrauen führt dazu, dass der eine in der biblischen Geschichte nichts macht und am Ende alles verliert. Die anderen beiden vertrauen Jesus und so können sie freudig und unbeschwert darauf losarbeiten. Sie haben keine Angst, dass sie selber zu kurz kommen, denn sie wissen, dass sich darum ja Jesus kümmert. Sie haben keine Angst, dass sie Fehler machen, denn sie wissen, dass Jesus sie liebt. Und nun sind wir dran. Jesus hat uns begabt und er hat uns beauftragt. Das ist nicht nur für die Pastoren, das ist für die Jünger. Seid ihr Jünger? Wir sind dran. Und Jesus stellt uns Geschwister an die Seite, die uns im Verständnis weiterhelfen. Das Reich Gottes soll hell erstrahlen und sich ausbreiten. Viele Menschen müssen noch errettet werden, die ohne Jesus verloren sind. Ich will uns heute 3+1, also 4 Dinge sagen zum Schluss, wie wir das tun können. Als erstes mit Liebe. Das heißt, wir müssen den anderen nicht nett und sympathisch finden, aber es muss uns dabei um den anderen gehen, nicht allein um uns selbst, um unseren Erfolg, unsere Ehre oder sonst etwas, was wir uns davon versprechen, sondern der andere soll einen Gewinn davon haben, nämlich Jesus begegnen. Das zweite ist lernen, lernen, lernen. Es gibt so viele Christen, die haben sich ihre Meinung gebildet, und wenn sie nicht richtig ist, hast du richtig große Probleme, ihnen das zu erklären. Lernen. Wenn es um unsere persönlichen Angelegenheiten geht, lernen wir auch immer wieder und müssen es auch. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ein neues Auto zu fahren, uns in eine neue Software einzuarbeiten, uns über neue Regelungen oder Techniken am Arbeitsplatz zu informieren und vieles mehr. So sollen wir auch immer weiter lernen, für die Sache Jesus zu leben. Lernorte sind unser privates Leben und die christliche Gemeinde. Wenn Christen zusammenkommen, sollen sie sich für diese Gabe zurüsten. Lernen, das heißt, auf Jesus zu hören, seine Lebensart nachzuahmen und umzusetzen, wie wir es tun können in unserem Leben. So können wir auch lernen, anderen von Jesus zu erzählen. In unserem Leben, aber auch in der Gemeinde, soll alles dazu dienen, dass wir diese Aufgabe erfüllen. Wir haben am Sonntagabend die Gemeinde ziemlich voll. Wenn viel mehr noch kommen, dann wird es zu eng. Und heute Morgen, seht ihr, haben wir noch eine Reihe Plätze, die gerne gefüllt werden dürfen. Und der Sonntag ist lang. Wenn auch der Morgen endlich ganz voll ist und der Abend ist auch ganz voll, dann nehmen wir halt den Nachmittag um 14 Uhr und machen einen dritten Gottesdienst. Aber es liegt an jedem Einzelnen von uns, ob Menschen kommen, ob sie sich rufen lassen, ob sie in die Gemeinde kommen, ob sie bereit sind, Jesus anzunehmen. Das liegt an uns. Ich habe kein Problem damit, 3 Gottesdienste am Sonntag zu machen. Wir haben genug Leute hier, die predigen können. Das muss ich nicht alles alleine machen. Kein Ding. Nur wenn der dritte Gottesdienst auch voll ist, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Dann wissen wir nicht mehr, wohin mit den ganzen Menschen. Aber wir können auch lernen, anderen von Jesus zu erzählen. Der dritte Punkt ist, macht ruhig Fehler. Das ist ja ganz was Neues, ne? Macht ruhig Fehler. Wenn ihr von Herzen etwas für Jesus tun wollt. Es gibt in diesem Gleichnis nur 2 Möglichkeiten, etwas tun und gewinnen oder nichts tun und verlieren. Es gibt ja Menschen, die im Sessel sitzen, aber immer gleich mit Kritik parat sind. So ist Jesus nicht. Er erlaubt uns, Fehler zu machen, wenn wir nur das Ziel vor Augen haben, die Ausbreitung des Reiches Gottes. Das sehen wir auch bei Jesus und seinen Jüngern. Ihr kennt Petrus, den Haudegen. Ja. Ne? Der schlägt erst das Ohr ab und überlegt dann. Ja. Die gibt es. Jesus hatte die Jünger ausgesandt, um in seinem Namen die Botschaft zu verbreiten und Kranke zu heilen. Aber sie konnten das nicht gleich. Und Jesus sagt daraufhin seufzend: Wie lange muss ich das mit euch noch aushalten? In Markus 9, Vers 19. Und dennoch behält er sie in seiner Jüngerschaft, schult sie und so werden dieselben Jünger später zu Aposteln Jesu. Gott hat nicht ein Problem damit, dass wir Fehler machen. Er hat ein Problem damit, dass er uns auf unsere Fehler aufmerksam macht und dass wir dann darauf nicht reagieren. Damit hat er ein Problem. Aber wir sind nicht vollkommen und wir werden Fehler machen. Da brauche ich nicht auf euch gucken. Ich kenne mein eigenes Leben. Ja, Jesus behält sie in der Jüngerschaft, obwohl sie Fehler gemacht haben. Er schult sie. Wenn ich an meine eigenen Erfahrungen, an die ersten Predigten und Vorträge denke, dann weiß ich, wie viele Fehler ich gemacht habe und wie viel ich lernen musste. Und mir wird bewusst, wie viel ich noch lernen muss. Ich bin ja irgendwo mittendrin. Nicht mehr ganz vorne, aber noch lange nicht am Ziel, wie wir alle. Versuchen wir immer wieder das zu tun, was Jesus sagt. Als Christen dürfen wir risikofreudig sein, wenn es um die Erfüllung dieser Aufgabe geht. Und der vierte Punkt, und damit komme ich zum Schluss, das Wichtigste ist, dass wir alles dafür tun, dass das Vertrauen in Jesus gestärkt wird, indem wir uns zuerst persönlich mit ihm beschäftigen, mit dem, was er gesagt und getan hat. Das ist die Grundlage hier im Leben, in unserem Auftrag und auch für das Ende unserer Zeit. Das ist der Grund, warum wir solche Seminare anbieten. Lasst uns für das Gelingen beten. Amen. Herr Jesus, was für ein schönes, aber auch entschiedenes Wort heute Morgen. Du legst es uns aufs Herz, dass wir darüber nachdenken und dass wir beim Nachdenken uns selbst prüfen, dass wir lernen, nicht das zu verachten, was in der Bibel geschrieben steht, sondern lernen, das, was geschrieben steht, richtig einzuordnen. Danke für diesen Gottesdienst, danke für das Wort heute Morgen. Segne uns alle, die dieses Wort gehört haben. Amen.
Amen.